Wissenschaft im Brennpunkt.
Hackbraten.
Eine Revue des Hackens von den 1980er Jahren bis heute.
Von Maximilian Schönherr.
Wir hatten nämlich eine Möglichkeit gefunden, Electronic Mail, also Bildschirmtextmitteilungen, zu verändern, nachdem der Empfänger sie gelesen hat. Und zwar im Briefkasten des Empfängers zu verändern. Das ist eine grobe Sicherheitslücke gewesen, aber das hat damals kein Journalist verstanden.
Wau Holland, Gründer des Chaos Computer Clubs 1989.
Es gibt Begriffe, die sich uns so tief eingraben, weil sie täglich in den Nachrichten auf uns einhämmern. Wir können uns nicht vorstellen, dass diese Begriffe, diese Themen einmal völlig nebensächlich werden. Rinderwahn etwa oder Vogelgrippe. Oder die Computerviren I Love You und Configger. Vergessen. Die letzten Wochen haben uns die Angriffe von WikiLeaks, Befürwortern und Gegnern auf die Rechner der jeweils anderen Seite beschäftigt. Verteilte Ablehnungsangriffe, Distributed Denial of Service oder DDoS. Und das Stuxnet, ein Begriff, der vor einem Jahr selbst Programmierern von Industrieanlagen noch nicht bekannt war. Stuxnet ist der am aufwendigsten programmierte Virus aller Zeiten. Er setzt sich ganz dicht an technische Anlagen heran, auch Atomanlagen, und ist in der Lage, sie umzuprogrammieren, zu verhindern, dass sich bestimmte Ventile rechtzeitig schließen oder öffnen. Wir werden auch Stuxnet wieder vergessen, denn neue Viren stehen schon bereit. Das Katz-und-Maus-Spiel der Hacker mit den Kriminalämtern geht weiter. Ein Spiel ist es aber seit Ende der 1980er Jahre nicht mehr. Das Eindringen in fremde Computersysteme und das unerlaubte Verändern von Daten anderer steht in fast allen Ländern unter Strafe. Wir ziehen in der nächsten halben Stunde eine Art Bilanz. Dabei wird uns vor allem ein Hacker helfen, nämlich Frank Boldewin. Er kommt aus Münster und besucht mich in meinem Büro in Köln.
Also noch einen Schluck Tee?
Ja.
Während des Gesprächs berühren wir nicht ein einziges Mal eine Computertastatur. Wir trinken Tee. Frank Boldewin hat in den 1990er Jahren gehackt und sich dabei die Finger verbrannt. Er nennt sich heute Sicherheitsarchitekt. Er gehört der zweiten Generation deutscher Hacker an. Die erste landete in den 1980er Jahren ihre Coups. Die zentrale Figur damals ist Wau Holland gewesen, der im September 1981 in den Räumen der Tageszeitung Taz den Chaos Computer Club gründete.
Weltweite, freie, ungehinderte Kommunikation war unser Ziel. Und bei der Definition bin ich noch heute.
Wau Holland in meinem letzten Interview mit ihm 1999. Er starb 2 Jahre später. In den letzten Wochen fiel gelegentlich der Name Wau Holland Stiftung in Zusammenhang mit den WikiLeaks. Man kann über die Stiftung Geld an WikiLeaks spenden. Wau Holland hätte die freiheitskämpferische Grundidee der WikiLeaks sicher gut gefallen, nämlich Informationen, die von öffentlichem Interesse sind, auch öffentlich zu machen. Die meisten Hacker zwischen damals und heute kümmern sich um solche ethischen Fragen überhaupt nicht. Kriminalhauptkommissar Mirko Manske leitet beim Bundeskriminalamt den Bereich Cybercrime und beschäftigt sich ausschließlich mit der sogenannten schweren organisierten Kriminalität. Seiner Meinung nach hat das Hacken seine Unschuld längst verloren und ist eine Großindustrie des Verbrechens geworden.
Also wir sind in dem Phänomenbereich der Computerkriminalität, so zumindest unsere Einschätzung, befinden wir uns eigentlich momentan mitten im Strukturwandel. Wir gehen weg von der Kriminalitätsbegehung aus einer Hand, wo eine Tätergruppierung von der Wiege bis zur Bahre alle Einzelschritte des Verbrechens tatsächlich auch selber plant und realisiert, und gehen hin zu einer sehr viel moderneren und sehr viel flexibleren Form der Kriminalitätsbegehung.
Nämlich dem Dienstleistungshacken. Der Hacker programmiert, ein anderer passt den Virus an die Gegebenheiten einzelner Länder an, andere vertreiben ihn, zum Beispiel über das massenhafte Versenden von ungewünschten Werbemails, Spams. Die Viren landen dann getarnt als trojanische Pferde auf den Festplatten unschuldiger Bürger. Beim nächsten Überweisungsgeschäft übers Internet krabbelt der Virus aus dem Trojaner heraus, schiebt sich zwischen Kunde und Bank als Man in the Middle, also Mensch in der Mitte, ohne dass es der Kunde und ohne dass es die Bank merkt, und dann wandern statt 55 Euro an Tante Liesel 388 Euro an Igor Popov, der wiederum nur ein Geldesel ist, sich seine 10% abgreift und die restlichen 350 Euro auf ein anonymes Konto auf einer Karibikinsel überträgt. Weil der Vorgang massenweise passiert, sammeln sich dort große Beträge an, die sich derjenige auszahlen lässt, der als unsichtbarer Arbeitgeber für das ganze Netz hinter allem steht, aber auch nur für jemanden anderen arbeitet, der, und hier können wir nur spekulieren, vielleicht gar keine Ahnung von Computern hat, aber große Erfahrung mit Betrug, Erpressung und mafiösen Strukturen. Die Gründer des Chaos Computer Clubs wollten in den 1980er Jahren Informationsmonopole wie das der Post brechen und auf Datenlücken aufmerksam machen, wie beim BTX-Hack 1984 in die Hamburger Sparkasse Haspa. Ohne den Chaos Computer Club gäbe es heute nicht den Datenschutz, wie wir ihn kennen. Aber wenig später gab es die ersten bösen Buben, die sich des technischen Know-hows des CCC und der allweihnachtlichen Chaos Communication Kongresse bedienten, um damit Geld zu machen.
Der Vorwurf der Bundesanwaltschaft.
Der ARD-Reporter Joachim Wagner in der Sendung Im Brennpunkt vom 2. März 1989.
Eine Gruppe deutscher Hacker soll dem sowjetischen Geheimdienst KGB geholfen haben, in die wichtigsten Rechner der westlichen Welt einzudringen, um dort sensible Daten und Programme aus militärischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Geheimbereichen zu stehlen.
Es war das erste Mal, dass das Thema Hacking groß im Fernsehen vorkam. Mit dem sogenannten KGB-Hack von 1989 verlor das Hacken seine Unschuld. Für die Hacker der jüngeren Generation wie Frank Boldewin verlor das Hacken 10 Jahre später noch einmal seine Unschuld. Damals strahlte das World Wide Web bereits in voller Pracht. Es war der Punkt, als er selber ausstieg.
Wenn man etwas zurückschaut in dieser Geschichte des Hackens, dann wird man sehen, dass es bereits im Jahr 1999 und auch in 2000 schon sehr heftige Angriffe gegeben hat, damals mit Tools wie Tribe Flood Network von einem Hacker namens Mixter oder aber auch Stacheldraht, eine andere Angriffsform über ein DDoS von einem Team Teso. Die haben dazu geführt, dass beispielsweise Yahoo und Amazon damals längere Zeit offline waren. Das hat zumindest dazu geführt, dass das FBI aktiv geworden ist. Spätestens da hat man auch als Hacker gemerkt, früher war es relativ entspannt und jetzt ist das eben nicht mehr so. Und zu dem Zeitpunkt sind auch sehr viele Leute, die da noch aktiv waren, sehr schnell inaktiv geworden.
Haben Sie selber eine Hacker-Vergangenheit?
Ich habe in der Vergangenheit durchaus Angriffscode gebaut und habe den auch teilweise auf Webseiten veröffentlicht. Allerdings, als ich gemerkt habe, dass diese Angriffscodes halt auch von Leuten benutzt worden sind, die damit richtig Schindluder getrieben haben, habe ich das sehr schnell eingestellt und ja, seitdem mache ich das eigentlich gar nicht mehr.
Was interessiert Sie daran an der Malware?
Das Interessante ist, dass man dort halt lernt, wie das Innerste eines Betriebssystems funktioniert, wie aktuelle Techniken ablaufen. Aktuelle Rootkits haben immer wieder gezeigt, dass die Leute, die das schreiben, sich so dermaßen gut mit dem Betriebssystemkern auskennen, dass es kaum etwas anderes gibt, was so geschickt und ausgeklügelten Code mit sich bringt. Und da ist es einfach interessant zu studieren, wie haben sie es gemacht, was für Techniken benutzen sie und wie untergraben sie aktuelle Sicherheitsmaßnahmen. Also beim Rootkit ist es ja tatsächlich, um ins Betriebssystem sehr tief einzusteigen, um den Betriebssystemkernel umzuprogrammieren. Beim Angriffscode ist es eher, dass man sich eine sehr große Software schnappt, die auch sehr bekannt ist, wie zum Beispiel ein Apache-Webserver, der sehr oft benutzt wird, oder auch so ein Webserver von Microsoft.
Aber nicht zum Beispiel Photoshop.
Naja, also letztendlich sucht man sich natürlich die Dinge, die am meisten von Benutzern genutzt werden, um, ja, diesen Angriffscode auch erfolgreich werden zu lassen. Die Breitenwirkung ist da besonders interessant. Und deswegen ist es auch so, dass in den letzten 2 Jahren sehr, sehr oft auch das PDF-Format von Adobe Opfer von Schwachstellen wurde und die auch aktiv ausgenutzt worden sind. Und nicht nur bei Endbenutzern, sondern halt auch tatsächlich bei sogenannten Spearphishing-Angriffen, die gezielt auf Unternehmen und Leute gehen, um Blaupausen zu klauen, irgendwelche anderen interessanten Sachen in Unternehmen, Dokumente etc.
Und warum haben Sie es veröffentlicht damals? Sie waren ja dann nicht ein 15-Jähriger, der beweisen musste, was für ein toller Mann er wird.
ja, man kommt dadurch natürlich auch in Kontakt mit anderen Leuten, die sich für sowas interessieren. Oft ist es natürlich auch so, dass die Leute, wenn sie nicht wissen, dass man selber irgendwie auch eine gewisse Expertise in dem Gebiet hat, sprechen sie nicht unbedingt mit einem. Hat man was veröffentlicht und man wird dementsprechend dadurch bekannter, bekommt man Zugang zu Leuten, die man vielleicht vorher sonst gar nicht kennengelernt hatte. Und das war eigentlich so der Haupthintergrund.
Wie Sie wissen, haben wir es hier mit jungen Leuten zu tun, die wir als sogenannte Computerfreaks bezeichnen.
Gerhard Böden, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz am 2. März 1989.
Also zunächst einmal gibt es unter den Hackern viele junge Leute, die einfach nur Spaß haben, mit dem Rechner zu arbeiten. Und das kann man ja auch gut verstehen.
Klaus Brunstein, Professor für Informatik, anlässlich des KGB-Hacks 1989.
Täglich wird Ihnen in der Öffentlichkeit, übrigens von denselben Politikern, die die Hacker beschimpfen, gesagt, wie toll das sei, dass sie in Zukunft mit dem Computer gut umgehen können.
This has been a really big change. Until about 5 years ago, computer viruses were written by amateurs, often by teenagers.
Ross Anderson, Professor für Informatik an der Universität Cambridge 2010.
You know, just to impress their friends or their girlfriends. But since this has become commercial, malware has been written by serious software engineers.
Ich habe mit einem Ross Anderson gesprochen, ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Das ist eine der gefragten englischen Informatikprofessoren, er sitzt in Cambridge, und er sagte, der einzelne Hacker, der eine böse Software programmiert und zu Hause sitzt und dann möglichst viele schädigen will und sich für besonders klug hält, den gibt es eigentlich nicht mehr.
Das sehe ich auch so. Denn heutzutage ist es so, sicherlich gibt es einen Programmierer, der irgendein bekanntes Trojaner-Kit beispielsweise baut, wie wir das bei Zeus-Trojaner oder beim SpyEye-Trojaner sehen. Allerdings ist dieser Programmierer dahinter letztendlich auch nur einer von vielen, die nachher diese ganzen Aktionen, um Schaden zu verursachen, beispielsweise um Bankingkonten leer zu räumen, nur ein ganz, ganz kleines Rädchen in einem großen Apparat.
Gut, also noch einen Schluck Tee?
Ja.
In den meisten anderen Ländern sind es eher kleinere Gruppierungen, die was machen.
Steffen Veneri, Sprecher des Chaos Computer Clubs, im Telefoninterview im Frühjahr 1988.
Die auch hin und wieder solche Aktionen machen wie wir, aber in der Stärke ist es in keinem anderen Land so ausgeprägt wie in der Bundesrepublik.
Es sind da sehr viele junge Leute drin.
Eva Sterzing, Anwältin von Steffen Veneri, nach seiner Verhaftung durch französische Sicherheitsbehörden wegen angeblichen Hackens in die Computer der Firma Philips 1988.
Ich finde, die haben alle so etwas ein Sendebewusstsein und wollen alles an die Öffentlichkeit bringen.
Ich schätze mal, dass es daran liegt, dass in der Bundesrepublik
und wollen das auch alles sehr richtig machen.
Zum ganz bestimmten Zeitpunkt einfach ja sich so eine Gruppe entwickelt hat.
Es ist hyperdemokratisch
und eine gewisse Eigendynamik entwickelt hat.
Und es dauert eben alles, ne?
Und das war halt in anderen Ländern die Konstellation nicht so günstig.
Also ich glaube, man muss das einfach so sehen, dass vor 20 Jahren kaum wirklich interessante Geschäfte abgewickelt worden sind.
Wenn Sie an Ihr Amazon, an Ihr eBay, an Ihr PayPal, an Ihr Facebook-Account denken.
Jeder macht eBay, jeder benutzt Amazon.
Überall abgesichert mit Username und Passwort.
Mirko Manske, Kriminalhauptkommissar beim Bundeskriminalamt 2010.
Vergleichsweise schwach gesichert, Kundenfreundlichkeit steht an allererster Stelle.
Das Klauen von E-Mail-Adressen, von privaten Zugangskonten fürs Internetbanking etc.
Was wir immer stärker sehen, ist, dass einer der größten Infektionsvektoren für Neuinfektionen von Opfersystemen, die Nutzer, die sozialen Netzwerke sind.
All das gab es vor 20 Jahren nicht und dadurch wird natürlich auch heute für den Endanwender sowas ganz anders gefährlich, eben der Trojaner.
Die modernen Trojaner kratzt das nicht mehr wirklich.
Und wenn ich dann auch noch durch Social Engineering denjenigen, den ich angreife,
meine Mutter war halt infiziert,
genau kenne,
mit dem Trojaner,
dann weiß ich auch, wo seine Schwächen sind und welche Dateien er vielleicht öffnet. Und womit er sich locken lässt, um sie zu öffnen.
Wo meine Mutter dann eben dann so die Frage stellt, ja, was soll ich denn dann noch machen? Ja, wenn ich jetzt nicht mal mehr glauben kann, dass etwas, was du postest, tatsächlich auch von dir kommt. Letztendlich ist es eine Frage, auf die wir momentan auch keine Antwort haben. Was kann ich noch glauben? Ja, vielleicht muss man das irgendwie mit Kästen halten. Ja, seien wir ehrlich, das Leben ist immer lebensgefährlich.
Also zunächst mal geht es darum, ein möglichst großes Netz infizierter Systeme, ein sogenanntes Botnetz, aufzubauen.
Tilman Werner, Informatiker und Virenspezialist an der Universität Bonn 2009.
Botnetz sind Ressourcen, Ressourcen bedeuten Macht. Und in welchen kommerziellen Nutzen diese Macht dann umgemünzt werden kann, ist dann flexibel. Also man kann Spam versenden, man kann aber auch Online-Banking angreifen und dergleichen. Aber viel wichtiger ist, dass es diese mittelbare Bedrohung gibt, die von solchen Botnetzen ausgeht, die sich nicht gegen die einzelnen Computerbesitzer richtet, sondern gegen Firmen, Regierungsorganisationen und dergleichen, die dann quasi erpresst werden mit Angriffen, mit verteilten Angriffen aus diesen Netzen.
Also wir haben ja heute die Möglichkeit, dass man durch Schadsoftware sehr, sehr viele Tausende, fast schon in die Hunderttausend gehende Rechner zusammenschalten kann, fernsteuern kann und dann diese so missbrauchen kann, um gleichzeitig auch reguläre Anfragen an die Bundesverwaltung zu stellen auf ganz reguläre Webserver.
Kai Fuhrberg, Botnetz-Spezialist am Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 2010.
Das ist eine der Hauptaufgaben, diese sogenannten Botnetze, um solche Verfügbarkeits-Denial-of-Service-Angriffe abzuwehren. Und wir haben natürlich Mechanismen geschaffen, um diese Datenlast, die da entstehen kann, zu erden, abzuwehren, in andere Bereiche zu verschieben, sodass die uns da nicht betreffen. Aber diese Abwehrmaßnahmen haben gewisse Grenzen.
Je klüger ein DDoS-Tool diese Anfragen stellt, desto schwieriger ist es, einen wirksamen Schutz einzurichten.
Glücklicherweise sind alle Angriffe, die wir bislang beobachtet haben, abgewehrt worden.
Ein einfacher DDoS-Angriff wäre, dass jemand halboffene Verbindungen zu einer bestimmten Webseite schickt und die aber nicht mehr gescheit abbaut.
Ich würde nicht davon ausgehen, dass die Kommunikation der Bundesregierung komplett oder auch in Deutschland komplett unterbunden werden kann.
Ich warte gar nicht, bis die ganze Seite erscheint. Der Webserver sieht es aber als eine offene Verbindung und hält sie. Und wenn ich davon ausreichend zu dem Webserver hinschicke, dann hat er sehr, sehr viele offene Verbindungen, bevor ein Timeout zuschlägt.
Und es wird dann wahrscheinlich um Teilbereiche gehen, über die man sich Gedanken machen muss.
Schaut man sich ein großes Rechenzentrum an, so haben Sie ja beispielsweise fürs Internetbanking nicht nur eine Webserverlinie, sondern Sie haben vielleicht ein paar hundert Webserverlinien.
Also es gibt natürlich eine Reihe von Privatangeboten, auch der Politiker und anderer zugeordneter Institutionen. Da ist es meines Wissens schon vorgekommen, aber im Bereich der tatsächlich zu den Regierungsnetz gehörenden Server nicht.
Wenn man sich aber anschaut, wie groß Botnetze sind heutzutage, die mit einer immensen Kapazität auf so eine Webserver-Infrastruktur schlagen können, da reichen dann einfach ein paar tausend Requests, die gleichzeitig kommen, und dann gerät der Server schon mal ins Stocken.
Was heißt gleichzeitig in dem Fall? Innerhalb von einer Minute oder wirklich innerhalb von wenigen Sekunden?
Ja.
In den meisten Fällen wäre es natürlich hilfreich, den Täter zu finden und für zukünftige Fälle das abzustellen.
Diese Aufrufe können von überall auf der Welt herkommen. Deswegen ist es nicht so ganz einfach, diese halt auch zu filtern.
Aber wenn Sie drüber nachdenken, diese Botnetze, das sind 30.000, 40.000 Rechner von meistens unwissenden, unbeteiligten Bürgern, die dann die Bundesregierung da angreifen. Da ist es sehr viel wichtiger, zusammen mit dem BKA die Hintermänner ausfindig zu machen. Das ist ja auch gerade im letzten Jahr oder auch, glaube ich, Anfang dieses Jahres einige Botnetze abgeschaltet worden durch die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden.
Ja, ich meine, wir haben das jetzt gesehen bei diesen DDoS-Attacken, die jetzt jüngst aufgrund der WikiLeaks-Geschichte und der Verhaftung von Julian Assange gelaufen sind, von Hacktivisten, wie man das so nennt. Bei WikiLeaks haben wir gesehen, dass die Angriffsfläche sehr hoch war und auch sehr erfolgreich war, weil Aktivisten im Internet mit Tools gearbeitet haben, wo man sich schon ein bisschen anstrengen muss, um die sauber zu filtern. Dort waren es auch überall legitime Anfragen von normalen Leuten, die sich ganz normal ins Internet eingewählt hatten und mit den Tools, die sie sich runtergeladen haben, dementsprechend diese Anfragen an Amazon, an PayPal, Mastercard geschickt haben und somit es schwierig war, für die einen wirksamen Schutz aufzubauen.
Also noch einen Schluck Tee?
Ja.
Hackbraten, eine Revue des Hackens.
Im Internet ist jeder Teilhaber. Er ist Informationsentnehmer und Informationsanbieter.
Die weitgehend anonymen Mitarbeiter der WikiLeaks nutzten die Anonymität des Internets, um vertrauliche und geheime Daten der US-Regierung und des amerikanischen Militärs ungefiltert und in großen Mengen zu veröffentlichen. Mit der Veröffentlichung eines Hubschraubervideos, bei dem amerikanische Soldaten wie in einem Computerspiel harmlose Zivilisten am Boden abschießen und sich im Funkverkehr zynisch darüber unterhalten, damit haben sich die WikiLeaks einen großen Namen gemacht. Freiheitshacker, Informationsguerilleros, Hacktivisten. Als Ende November 2010 Amazon die WikiLeaks-Daten von seinem Rechenzentrum verbannte, möglicherweise auf Nachdruck durch US-Abgeordnete, musste die WikiLeaks-Webseite umziehen von einem Ort zum anderen. Egal wohin, es verfolgten die Seite DDoS-Angriffe aus vermutlich US-patriotischem Lager. Erst als die WikiLeaks sich eines weiteren Hacker-Kunstgriffs bedienten, nämlich ihre Seite offensiv zum Spiegeln, also zum 1:1 Kopieren auf tausenden privater Internetrechner anpries, griffen diese Angriffe ins Leere. Die Mirrors, also diese 1:1 Kopien, florieren auch heute noch. Anfang Dezember begannen die Sympathisanten der WikiLeaks zudem, ganz im Sinne der alten Hackerethik der frühen 1980er Jahre, all die Firmen bloßzustellen, die die Spendenzahlungen an die WikiLeaks unterbanden, allen voran PayPal, Mastercard und Visa, durch verteilte Denial-of-Service-Angriffe. Manche sprechen hier vom ersten Cyberwar, also einem Internetkrieg, bei dem die Waffen Botnetze samt den damit verbundenen Trojanern sind, die auf Befehl zu bestimmten Webseiten stürmen. Die neue Qualität besteht darin, dass sich Tausende von Hacktivisten solche Trojaner bewusst auf ihre Festplatte geladen haben, um an einem DDoS-Angriff teilzunehmen. Auch wenn der Hacker und Sicherheitsarchitekt Frank Boldewin die Gefahr solcher Angriffe kennt, sieht er diese Art des zivilen Ungehorsams skeptisch.
Wenn man schon die WikiLeaks unterstützen möchte, dann ist es wesentlich zielführender, Mirrors der Originalseite irgendwo auf einem Webserver zu schaffen, der nicht sofort runtergenommen wird, um einer von vielen tausend mittlerweile zu sein. Denn mit einem DDoS können große Firmen relativ schnell umgehen. Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen dem, was wir jetzt sehen, was die Hacktivisten machen im Namen von WikiLeaks als Unterstützung und dem, womit man Geld verdienen kann im Bereich des Distributed Denial of Service.
Bei Alkohol und Haschisch versprachen die beiden Mittelsmänner den drei Computerfreaks Drogen und Geld für den Datenschmuggel in den Osten. Ein verlockendes Angebot für einen Drogenabhängigen und seine beiden Freunde mit chronisch leeren Portemonnaies. Zuerst sammelten die drei bei ahnungslosen Hackerfreunden Zahlen und Codewörter für Computereinbrüche, beschafften Sicherheitsprogramme und Benutzerverzeichnisse. Ab 1986 hackten und lieferten sie Daten und Programme auf Bestellung.
Die ARD-Sendung im Brennpunkt, März 1989.
Ich denke, man kann sagen, dass die Hersteller von solcher Schadsoftware mit ihren kommerziellen Interessen eigentlich in die Kategorie Mafia fallen. Also es sind mafiöse, organisierte, kriminelle Strukturen.
Die schon immer ihre Schnittstellen mit Geheimdienststrukturen hatten. Nicht nur beim inzwischen ein Vierteljahrhundert alten KGB-Hack aus Hannover, sondern auch beim Stuxnet. Es ist unwahrscheinlich, dass brave Programmierer in Sicherheitsfirmen oder gar Geheimdienstinformatiker bei der CIA das hätten auf die Beine stellen können. Jeder, der sich mit diesem Ende 2010 in den Steuercomputern von extrem abgeschotteten iranischen Industrieanlagen gefundenen Virus beschäftigt hat, kann sich nur wundern über seine brillante Bauweise und die tiefen Kenntnisse der Programmierer. Er zum Beispiel, unser Sicherheitsexperte mit Hacker-Vergangenheit aus Münster, Frank Boldewin.
Ja, Stuxnet, das ist ja das erste Mal wirklich offiziell etwas passiert, was lange Zeit sehr runtergespielt worden ist. Denn beim Stuxnet, wie man jetzt mittlerweile weiß, ist eine Atomanlage in Natanz angegriffen worden. Dort wurde an zwei Stellen versucht zu stören, unter anderem bei der Anreicherung von Uran, von Zentrifugen. Also letztendlich ist es erstmal natürlich ein Riesenaufwand, 25.000 Funktionen zu basteln, die mit geklauten Zertifikaten um die herkommen, also von Realtek und JMicron, die vier unbekannte Angriffscodes verwendet haben, um ins System einzudringen, die Virenscanner ausgeschaltet haben, die gezielt wussten, wie die unterschiedlichen CPUs der Systeme in Natanz aussehen. Das heißt, dafür musste auch schon mal eine Vorarbeit geleistet werden, um überhaupt zu wissen, wie baue ich diesen Programmcode, damit er wirksam wird. Die Leute müssen wirklich gewusst haben, wo sie da eindringen.
Für uns die Gelegenheit, einem Sicherheitstechniker sozusagen dabei zuzusehen, wie er konkret mit dem Stuxnet-Virus umgeht, wie er ihn analysiert. Er besteht aus zwei Teilen, dem Windows-Code und dem Code, den nur die Industriemaschine selbst versteht. Der Programmierstandard für diese Anlagen weltweit heißt SCADA.
Die Technik, die dafür verwandt wird, nennt sich Reverse Engineering. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass das sonderlich schnell geht, sondern es ist schon ein ordentlicher Aufwand, vor allen Dingen, wenn der Code so groß ist wie bei Stuxnet. Ein normaler Trojaner, den hat man so, sagen wir mal, in einer Woche relativ gut analysiert. Dort kennt man die Strukturen, wie so ein Trojaner in der Regel beim Banking-Klau abläuft. Einen gewissen Code, den man auch durchaus schon mal gesehen hat, man zieht dann Vergleiche. Also es gibt Tools, um Binärstrukturen, die man schon mal angesehen hat, zu vergleichen. All das war bei Stuxnet nicht gegeben, denn wenn man die ganze Software von Siemens schon nicht hatte, dann hatte der Trojaner nicht sonderlich viel im automatisierten Flug von sich gegeben.
Ist Stuxnet ein Teil von einem Cyberwar?
Ja, ich würde sagen ja, weil man darf jetzt nicht glauben, dass das Stuxnet irgendwie noch 20 Mal einsetzbar ist, denn man kennt mittlerweile jeden Trick, der dort eingesetzt worden ist. Ja, die Macht durch digitale Waffen ist heutzutage schon deshalb gegeben, weil quasi fast alles vernetzt ist. Sämtliche SCADA-Anlagen, die zur kritischen Infrastruktur gehören, aber auch Teil einer Automobilindustrie sind. In solchen Geräten steckt das Coca-Cola-Geheimnis. Also auch das ist durchaus interessant anzugreifen und nicht nur aus Sicht der Cyberwar, sondern halt auch aus Sicht der Spionage. Anlage zerstören bzw. Informationen auszuspionieren über Anlagen, sei es eine Atomkraftanlage, man kann auch ein Wasserwerk stören, man kann die Energiezufuhr stören. Gas- und Ölpipelines. Von daher ist der digitale Angriff durchaus ein gutes Mittel für Länder, verdeckt zu arbeiten. Die Angriffe können so verdeckt laufen, dass nachher keiner weiß, von woher sie stammen. Man geht über zig Länder und weiß nachher beispielsweise nicht, dass es Land A war, das Land B angegriffen hat. Das macht es so schwierig, auch nachher mit dem Finger auf jemanden zu zeigen.
Sie hörten Wissenschaft im Brennpunkt. Hackbraten.
Eine Revue des Hackens von den 1980er Jahren bis heute.
Von Maximilian Schönherr. Redaktion Gerd Pasch.
Wenn man den Strahlemann aus einer Mikrowelle ausbaut, in eine Satellitenschüssel montiert und diese 700 Watt Mikrowellenstrahlung auf ein tiefliegendes Flugzeug richtet, das sei dann wohl die Grenze des Hackens.